Weltspiegel Thema.
It is true, in the early days, I would go on meetings with my business partner, who was a man, and people would assume that he was the CEO and I was the assistant, simply because I was a woman. But I just decided, okay, I'm not going to concern myself with that. I'm just going to deliver with results, and being a woman will not be relevant.
Das ist Liz Elting. Heute ist sie eine super erfolgreiche Unternehmerin aus New York und steht auf der Forbes-Liste der reichsten Frauen der Welt. Aber am Anfang ihrer Karriere, da wurde sie als Frau nicht so richtig für voll genommen. Geschäftspartner hielten sie für die Assistentin des Vorstands. Aber da hat sie für sich entschieden, das kümmert mich nicht weiter, ich mache hier einfach meine Arbeit. Wie Liz Elting jetzt junge Frauen fördert, warum Gleichberechtigung in Skandinavien alltäglich ist und welche Widerstände Feministinnen in der arabischen Welt erleben. Das klären wir jetzt im Weltspiegel-Podcast Weltfrauentag. Wie gleichberechtigt sind Frauen heute? Ich bin Björn Dahlke. Unsere ARD-Fernsehkorrespondentin in New York, Christiane Meyer, hat Liz Elting begleitet. Christiane, wie hast du sie erlebt? Was ist das für eine Frau?
Erstmal war es gar nicht so einfach, sie zu finden, weil die Milliardärinnen in den USA sind doch auch eher zurückgezogen und lassen sich gar nicht so gerne interviewen. Ich habe sie erlebt, überraschenderweise, muss ich sagen, als extrem offen, als sehr zugänglich und sehr bescheiden.
Wenn es nicht so einfach war, sie zu bekommen, wie hast du sie überzeugt?
Wir haben sie überzeugt, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne den amerikanischen Traum mal weiblich erzählen. In anderen Worten, können es Frauen eigentlich alleine schaffen? Und wenn ja, welche Hindernisse haben sie zu überwinden? Wer hilft ihnen oder hilft ihnen niemand? Und vor allen Dingen nachher, was machen sie mit ihrem Geld? Wie wichtig ist der Reichtum, der Einfluss, alles das? Am Ende hat ihr das anscheinend eingeleuchtet, zumal sie eine Frau ist, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, andere Frauen auch zu fördern. Und da sah sie dann in uns so eine Art Multiplikator, glaube ich.
Was macht sie da genau? Wie fördert sie andere?
Sie hat eine ganze Reihe von Dingen, die sie unternimmt. Unter anderem fördert sie vor allen Dingen Schülerinnen und Tutoren. Ihrerseits hilft sie jungen Frauen, Businessideen umzusetzen. Und da gibt es ein Beispiel, eine junge Frau, die selber mit 17 bereits eine kleine Organisation gegründet hat, um anderen Mädchen zu helfen beim Mathematiklernen. Und sie hat die unter ihre Fittiche genommen, ist nur ein kleines Beispiel, um ihr beizubringen, wie man größer werden kann, wie man wachsen kann mit einer solchen Organisation, woher man sich vielleicht Hilfe organisieren kann, wie man also in anderen Worten besteht in der Businesswelt. Und das ist für sie sehr erfüllend, weil sie natürlich merkt, sie hilft anderen, nicht nur diesem Mädchen, sondern auch den Mädchen, denen das Mädchen hilft. Also es ist ein richtiger kleiner Schneeballeffekt. Und das ist eines der Dinge, die sie tut. Andere Sachen erstrecken sich auf andere Businessgebiete.
Das ist so ein bisschen Hilfe beim Netzwerken, oder?
Mehr als das vielleicht, ja. Netzwerken ist sehr wichtig für Frauen, weil die Netzwerke halt noch nicht so ausgeprägt sind, wie es bei vielen Männern ist. Das hat viele Ursachen. Aber sie hilft natürlich nicht nur beim Netzwerken, sondern auch dabei, wie geht man denn damit um, wenn man Geld braucht, wenn man zu den Banken gehen muss. Wer kann einem helfen? Wer kann einem sagen, wie das mit der Steuer funktioniert? Wer kann einem Unterstützung bieten, wenn man personelle Erweiterung braucht und so weiter? Also der ganze Bereich des Business, der für Frauen ja nicht selbstverständlich geöffnet ist, für Männer auch nicht, aber für Frauen vielleicht noch viel weniger. Da kann sie natürlich mit ihrer Erfahrung punkten, also mit dem, was sie selber erlebt hat, durchgemacht hat, wie sie sich durchgebissen hat.
Wie hat sie sich durchgebissen? Wie ist sie nach oben gekommen?
Also ihre Geschichte ist eigentlich die Geschichte, klassischer geht's gar nicht, der Self-Made-Millionärin oder Billiardärin sogar. Sie hat ganz klein angefangen, sie hat zunächst in ihrem Raum an der Universität, in dem sie gewohnt hat, hat sie ihr Unternehmen gegründet, zusammen mit einem Kommilitonen. Die haben begonnen damit, dass sie ihre Übersetzungskenntnisse angeboten haben. Sie spricht selber 4 Sprachen und hat diese Übersetzungen dann verkauft. Und das ging ganz schnell. Die wollten, das war ihre Business-Idee, sie wollten das im Internet machen. Und sie haben dann eine gigantische Organisation aufgebaut mit 40 Büros in 40 Ländern, mit denen sie versuchen, oder nicht nur versuchen, sondern es auch erfolgreich gemacht haben, Übersetzungen, sehr spezialisierte Übersetzungen im Technikbereich, im Wissenschaftsbereich, im Businessbereich, unter die Leute zu bringen und haben dann große Abnehmer gefunden und sind damit zu einer Organisation, einer Firma geworden, die insgesamt fast 1 Milliarde Umsatz oder Wert sogar erreicht hat am Ende. Sie hat dieses Unternehmen am Schluss vor 2 Jahren verkaufen müssen, zumindest ihren Anteil, weil es zu Streitigkeiten kam mit ihrem Co-Unternehmer. Und nach dem Verkauf dieses Unternehmens hatte sie halt viele 100 Millionen, mit denen sie jetzt was anfangen muss.
Welche Widerstände musste sie denn überwinden als Frau, bis sie dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist?
Ja, schon ganz witzig. Sie hat erzählt, als sie begann, das war ja auf der sozusagen 50-50%-Ebene mit ihrem Businesspartner, der übrigens keine Sprachen spricht. Also sie hatte sozusagen das Know-how, was den Content betrifft, und er hatte das Business-Know-how. Dann sind die gemeinsam zu Kunden gegangen und es war immer so, erzählt sie, dass er dann der CEO war, also der Boss natürlicherweise, und sie war dann die Assistentin. So haben die Leute das wahrgenommen und dagegen musste sie sich auch zur Wehr setzen und durchsetzen. Das ist natürlich nicht sehr schön, wenn man selber die Gründerin ist, dann hat man nicht das Gefühl, ernst genommen zu werden. Und das ist vielleicht der Klassiker. Passiert vielen Frauen, dass wenn sie mit einem Mann zusammen auftreten, dass sie nicht ernst genommen werden, wenn sie alleine auftreten, gar nicht ernst genommen werden. Und auch wenn man glaubt, das hätte sich verändert, das hat sich eben nur teilweise verändert. Und man sieht es an ihr. Ihr Business ist ja nur 25 Jahre alt. Man kann an ihr sehen, dass auch in den 90er Jahren Frauen als Gründerinnen oder als Chefinnen keine Selbstverständlichkeit waren, auch nicht in Amerika.
Ist das jetzt anders?
Jein. Kommt drauf an, wohin man sieht. Ja, es gibt viele Bereiche, wo es ganz normal ist, dass Frauen Chefinnen sind. Und es gibt aber auch viele, besonders im Technik- und im Tech-Bereich, wo das nicht selbstverständlich ist und wo auch immer noch Frauen erheblich ringen müssen, um ihre Positionen überhaupt zu bekommen. Und wenn sie die bekommen haben, dann ist es noch schlimmer. Dann werden sie nämlich nicht gleich bezahlt. Also die neueste Zahl hier aus den USA sagt, dass für jeden Dollar, den ein Mann verdient, eine Frau nur 79 Cent verdient. Also mehr als 20% weniger als die Männer. Das ist der Durchschnitt. Ist natürlich nicht in jedem einzelnen Bereich so, aber im Durchschnitt ist das immer noch so, dass Frauen 20% weniger verdienen, auch hier. Und das ist etwas, was natürlich die Frauen in den USA und in New York besonders umtreibt, weil sie das als gerade unverschämt empfinden.
Ist Liz Elting denn jetzt die Einzige, die es geschafft hat, sich so hochzuarbeiten?
Das ist sie nicht. Es gibt auf der Forbes-Liste 244 Milliardärinnen. Wobei man ein wenig unterscheiden muss, Liz Elting ist jetzt eine Frau, die es wirklich alleine geschafft hat. Also die hat keine Kredite aufgenommen, die hat nicht geerbt, die war nicht reich. Die hatte gar nichts außer $5.000, ihr erspartes Geld ihres ganzen Lebens, und damit hat sie angefangen. Viele andere, wie zum Beispiel Julia Koch, das ist die Frau von David Koch, der verstorben ist, die sind eben Erben. Die hat zwar 46 Milliarden, aber die hat sie sich nicht selbst erarbeitet. Das ist ein Unterschied. Wichtig finde ich und interessant finde ich auch, dass es in den USA 12 Millionen Frauen gibt, die Unternehmen leiten und Unternehmerinnen sind. Und die haben 9 Millionen Angestellte. Also Frauen spielen eine riesengroße Rolle und das hat sich ganz stark verändert. Es sind jetzt inzwischen, so wird zumindest behauptet, ich kann die Zahlen nicht komplett überprüfen, aber etwa 40% der Unternehmerinnen sind Frauen und die machen Umsatz und die sind wichtig. Und das wird etwas verändern.
Hat denn da die MeToo-Debatte auch irgendwas gebracht, dass Frauen einen größeren Platz insgesamt haben? In New York wurde ja gerade der Filmproduzent Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verurteilt. Hat also in New York auch so ein bisschen diese MeToo-Debatte ausgelöst. Hat sie was gebracht?
Also die MeToo-Debatte ist eigentlich Teil einer größeren Geschichte. Die ist ja auch nicht nur durch Harvey Weinstein ausgelöst worden. Das begann viel früher, schon 2006 mit Tarana Burke. Die hatte diese MeToo-Thematik schon mal im Netz und auch bei Twitter aufgebracht, wurde aber nicht so wahrgenommen. 2017, das haben wir schon fast vergessen, gab es den ersten großen Frauenmarsch hier, und zwar gegen Donald Trump. Und das war vor der MeToo-Bewegung oder bevor Harvey Weinstein ein Thema wurde. Also das ist schon etwas stärker eingebunden, das Ganze. Aber ganz sicher ist, dass die Frauen durch Harvey Weinstein und die Bewusstmachung dessen, was da passiert ist, und natürlich auch durch seine Verurteilung jetzt ein anderes Verhältnis zu solchem Missbrauch haben. Also das, was in der Unterhaltungsindustrie gelaufen ist, was man ja auch schon immer ein wenig erahnt hat, nicht umsonst gab es immer die Witze über die Besetzungscouch, das findet eben auch woanders statt. Und dafür gibt es jetzt auch ein Bewusstsein. Insofern, ja, das ist eine große und wichtige Geschichte gewesen. Ob sich das jetzt unbedingt auswirkt auf die Bezahlung von Frauen, da darf man ja wirklich massive Zweifel haben. Aber das Selbstbewusstsein ist jetzt da, dass Frauen sich weniger gefallen lassen und dann hoffentlich auch in dem Bereich weniger gefallen lassen.
Christiane Meyer, unsere ARD-Fernsehkorrespondentin in New York. Frauen und Männer werden in vielen Ländern der Welt für gleiche Arbeit immer noch unterschiedlich bezahlt. Das kann man zum Beispiel am Global Gender Gap Index vom Weltwirtschaftsforum ablesen. Ganz vorn, also als positive Beispiele, stehen da Island, Norwegen, Finnland und Schweden. Das heißt, dort ist die Lücke zwischen den Geschlechtern vergleichsweise klein. Carsten Schmiester ist unser ARD-Hörfunk-Korrespondent für Skandinavien. Carsten, nehmen wir uns mal als Beispiel zuerst Island raus. Was läuft denn da anders?
Da geht es erstmal ums Geld. Auch als äußeres Zeichen der Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Da sind die Isländer absolut weit vorne dabei. Die haben nämlich ein Gesetz 2018 eingeführt. Das Gesetz nennt sich Equal Pay Certification, also die Gleichbezahlung Zertifizierung. Klingt wahnsinnig kompliziert, aber der Gedanke dahinter ist einfach. Bislang mussten nämlich eigentlich Frauen, die sich nicht gleich behandelt fühlten, nachweisen, dass sie eben nicht gleich behandelt oder in diesem konkreten Fall nicht gleich bezahlt werden. Jetzt hat Island einfach mal die Beweislast umgedreht. Das heißt also, seit 2018 müssen isländische Unternehmen aktiv nachweisen, dass es eben keine Unterschiede mehr gibt. Das hat bei kleineren Unternehmen angefangen. Das Programm läuft bis 2022. Dann sind es auch die ganz großen Unternehmen auf der Insel, die eben sagen müssen und das auch an Zahlen hart machen müssen, dass Frauen genauso viel verdienen. Und das sagten mir zum Beispiel einige Frauen, die ich besucht habe auf der Insel im letzten Jahr, war so ein ganz starkes Signal in die Gesellschaft hinein, dass sozusagen von oben herab jetzt ganz klar die Gleichbehandlung auch verordnet wurde, der Nachweis auch eingeklagt wurde.
Wenn wir über Signale sprechen, schauen wir mal nach Finnland. Die 5 Parteien in der Regierungskoalition dort, die werden alle von Frauen geführt. 4 von ihnen sind sogar Anfang, Mitte 30 erst. Warum haben es Frauen da leichter in der Politik?
Nicht nur in der Politik, glaube ich, sondern in der ganzen Gesellschaft. Wenn man mal ein bisschen genau sich Finnland anschaut, dann stellt man ja fest, die sind auch im Parlament, sind Frauen sehr, sehr stark vertreten, aber eben nicht nur da. Sie sind auch im Berufsleben sehr, sehr aktiv vertreten, fast 50%. Und das bezieht sich eben nicht, und das ist wohl der Unterschied zu anderen Gesellschaften, nicht nur auf weniger qualifizierte Jobs, sondern auch auf zum Beispiel Führungspositionen. Da sind in Finnland mehr als ein Drittel weiblich besetzt. Und das sozusagen transferiert sich in die ganze Gesellschaft. Das schlägt durch bis in die Politik. Und das fängt eigentlich schon an in der Schule, die sehr auf Gleichberechtigung aus ist, die ganz klar Mädchen da fördert, wo sie auch gefördert werden müssen, die dafür sorgt, dass das Gleichgewicht wirklich besser funktioniert als bei uns.
Ja, wo kommt das Ganze her? Das muss ja in der Erziehung anfangen, in den Kitas und Schulen fortgesetzt werden. Wie läuft das?
Das ist einfach so eine selbstverständliche kulturelle Frage. Gerade Finnland ist ein gutes Beispiel. Wir haben über Schulen geredet. Mir hat dort mal ein Geschichtsprofessor erzählt, der einzige Rohstoff, den wir haben, wir armen Finnen, war eigentlich immer und ist auch heute noch die Bildung. Da hat man also sehr schnell erkannt, dass das wichtiger ist als all die Bäume, die da wachsen für die Papierindustrie, dass man da auch nicht eine einzige Ressource nicht nutzen kann, dass man sich das als Finnen nicht leisten kann. Und das bezieht natürlich die Frauen ein. Traditionell in diesen Gesellschaften sind Frauen ohnehin haben sehr starke Rollen auszufüllen, auch im Alltag. Da wird Gleichberechtigung gelebt von Kindesbeinen an bis in die Ehen hinein. Aufgaben werden geteilt, die Erziehungsaufgaben natürlich auch.
Glaubst du, das wäre etwas, was wir uns hier in Deutschland auch abschauen könnten?
Wir sollten es bestimmt, aber ich fürchte, das ist ein längerer Prozess. Sowas muss wachsen in einer Kultur. Das muss akzeptiert werden, das muss natürlich vorgelebt werden und es muss Impulse geben. Ich glaube, das ist vielleicht der Punkt. Wo kann man Impulse setzen? In der Bildungspolitik, in der Wirtschaft? Das sind denn die Signale, die in breite Bevölkerungskreise streuen, die gerade auch jungen Mädchen Mut machen, weil sie ihnen sagen, ich habe hier eine Chance, es lohnt sich, es zu versuchen.
Wie erlebst du das im Alltag in Schweden? Schaut da noch jemand irgendwie blöd, wenn es eine Chefin gibt statt einem Chef?
Nee, absolut nicht. Es schaut aber auch keiner blöd, wenn ein Mann den Kinderwagen schiebt und wenn man den auch ein halbes Jahr lang Kinderwagen schiebend sieht. Das ist schon ganz toll eigentlich, die Verteilung, die man hier erlebt. Das passiert alles mit schwedischer Lässigkeit und Gelassenheit und Selbstverständlichkeit, weil es eben auch schon relativ lange selbstverständlich ist. Man muss ein bisschen einschränkend dazu sagen, ich habe kürzlich mal einen Bericht gemacht über zunehmende Burnout-Raten bei jungen Frauen, die nämlich, das wird hier erwartet, im Beruf ihre Frau stehen. Es gibt hier keine Halbtagsstellen, hier gibt es nur volle Stellen, die aber, was die Familie angeht, noch nicht zu 100% wirklich gleichberechtigt sind. Da bleibt an vielen Frauen einfach etwas mehr familiäre Last, sage ich mal, auch hängen, sodass sie am Ende mit einer Beanspruchung von deutlich über 100% dastehen. Und da gab es jetzt die ersten Untersuchungen, die sagen, immer mehr Frauen halten dem auf Dauer denn doch nicht stand. Das heißt, es gibt auch hier noch was zu tun.
Die schwedische Regierung bezeichnet sich als feministisch. Wie sieht das aus im Alltag, feministische Politik?
Das Ja, das äußert sich zum Beispiel in der Gesetzgebung, dass man ganz klar sagt, Gleichberechtigung ist bei uns total wichtig. Das ist eine Voraussetzung. Die Geschlechter werden gleich behandelt. Vereinbarkeit, Familie, Beruf hatten wir gesagt. Das ist ja gerade total wichtig, um Frauen Chancen zu geben. Genderforschung wird sehr vorangetrieben. Schwangerschaftsabbrüche relativ leicht. Es gibt ein sehr, sehr hartes Sexualstrafrecht auch zum Schutz der Frauen. Das ist so die Innenpolitik. In der Außen- und Wirtschaftspolitik wird ganz gezielt geguckt, dass man Dinge tut und andere Länder ermuntert, Dinge zu tun, die eben ganz besonders Frauen fördern.
Und es geht hin bis zum gendergerechten Schneeräumen, habe ich gehört.
Ja. Es gibt natürlich immer Auswüchse, die dann auch ein bisschen seltsam anmuten. Tatsächlich, das war hier so eine Idee in Stockholm. Da haben Frauen gesagt, Moment mal, hier werden immer die Straßen zuerst gekehrt. Das ist doch ungerecht, weil eigentlich fahren die Männer hauptsächlich mit dem Auto und die Frauen mit dem Fahrrad oder eben immer noch oft auch mit dem Kinderwagen. Also bitteschön, wir verlangen, dass die Fuß- und Radwege genauso schnell und genauso verlässlich vom Schnee befreit werden. Das Ergebnis war zumindest nach meiner Beobachtung, dass erstmal gar nichts passiert ist. Die letzten zwei Winter hat Stockholm, man sagte mir, das ist hier nichts Neues, sich vom Schnee total überraschen lassen. Es wurde also total gendergerecht gefegt, nämlich überhaupt nicht.
Wir haben jetzt viel über Selbstverständlichkeiten gesprochen, aber die auch von der Politik verordnet wurden, durch Gesetze, durch Quoten. Die Frauenquote in Vorständen, das kommt ja ursprünglich aus Norwegen. Geht das nicht ohne Zwang?
Den Eindruck habe ich. Den hat mir zum Beispiel die Personalleiterin eines großen isländischen Energieversorgungsunternehmens bestätigt, die auch gesagt hat, eigentlich wollten wir das nicht in unserem Unternehmen, aber auch wir haben erkennen müssen, wenn man das in akzeptabler Zeit haben will, dann muss es die Quoten geben, immer in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann nicht mehr nötig sind. Wir haben darüber gesprochen, es geht um Impulse. Es geht auch darum, dass die Männerwelt sich bewegen muss und zwar manchmal in eine Richtung, die sie nicht so gerne hat. Und das geht ohne Druck nicht. Die Frage ist dann einfach, wie sanft macht man diesen Druck oder wie hart macht man ihn?
Carsten Schmiester war das, unser ARD-Hörfunk-Korrespondent in Stockholm. Jetzt haben wir ermutigende Beispiele gehört. Erfolgreiche Frauen in den USA, die völlig selbstverständliche Gleichberechtigung in Skandinavien. Aber so läuft es natürlich nicht überall auf der Welt. Johanna Keller arbeitet am Goethe-Institut in München und hat lange die Kulturarbeit für den arabischen Raum geleitet und unter anderem in Syrien und in Ägypten gearbeitet. Johanna, Frauen in der arabischen Gesellschaft, da denke ich aus europäischer Sicht schnell an unterdrückte Frauen im Kopftuch.
Das ist tatsächlich ein sehr verbreitetes Klischee, ein Stereotyp, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden oder mit dem auch vor allem Frauen aus dem muslimisch-arabischen Kulturraum immer wieder konfrontiert werden. Wie das immer ist bei Stereotypen, selten reflektieren sie wirklich die Wahrheit. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Stimmen, Positionen, Haltungen, Meinungen, Persönlichkeiten in der arabischen Region genauso wie in jeder anderen Region auf der Welt. Natürlich ist es in der öffentlichen Debatte eher so, dass der skandinavische Raum oder überhaupt der europäische Raum als in dem Sinne etwas weiterentwickelt wahrgenommen wird und die arabisch-muslimischen Gesellschaften in diesem Sinne als eher rückständig. Ich glaube, dass das nicht stimmt und dass es sehr viele Beispiele gibt, die das widerlegen. In der öffentlichen Debatte ist es ja meistens so, als würde quasi so eine Linie über das Mittelmeer verlaufen und nördlich davon ist die Situation bezüglich Gleichberechtigung sehr gut, südlich davon sieht es düster aus. Uns war es ein Anliegen, genau mit diesem Stereotyp, mit dieser Annahme zu brechen und vielmehr zu zeigen, dass diese Linie quasi durch Gesellschaften geht. Das ist in jeder Gesellschaft, in Deutschland, genauso wie in Schweden, wie auch in Ägypten oder in Marokko, unterschiedliche Stimmen gibt, die unterschiedliche Positionen haben. Und die gilt es zu stärken, auch zusammenzuführen und auch eben hinter diese Vorhänge zu blicken oder hinter diese Stereotypen, die ja immer nur ein sehr einheitliches Bild präsentieren.
Und wie macht ihr das als Goethe-Institut?
Natürlich gibt es große Probleme in der arabischen Region. Das soll natürlich nicht verheimlicht werden. Ägypten selbst hat ein großes Problem mit sexueller Belästigung. Es ist eines der Länder weltweit, wo quasi alle Frauen, also es sind über 90%, Erfahrungen mit sexueller Belästigung machen. Das ist eine unhaltbare Situation. Das ist sehr schlimm. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele ermutigende Beispiele. Und wie so oft ist die Situation nicht schwarz-weiß. Es gibt einen politischen Kontext, der bestimmte Entwicklungen begünstigt und andere verhindert. Und ich glaube, da auch als Goethe-Institut oder überhaupt als ausländische Institution, die da reinkommt, genau hinzugucken, das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
Aber was kann ein deutsches Kulturinstitut machen, wenn du sagst, irgendwie 90% haben die Erfahrung sexueller Gewalt?
Für uns ist es wichtig, Austauschplattformen zu schaffen, Plattformen für Austausch, Begegnungen möglich zu machen, um Themen überhaupt zu verhandeln und um diese vielfältigen Stimmen, die ich gerade angesprochen habe, hörbar zu machen. Wir haben dafür ein Festival entwickelt, Tashwish heißt es. Tashwish ist ein lautmalerischer Begriff. Er bezeichnet das Störgeräusch, was man zum Beispiel auch jetzt im Radio oder in diesem Podcast hätte. Und Tashwish war der Name, den wir dem Festival gegeben haben, weil wir eben gerade Störgeräusche sein wollten in dieser sehr dichotomen Debatte, in diesen sehr stereotypen Bildern zwischen den beiden Seiten des Mittelmeers. Und in einem sehr, sehr langen Prozess, den wir auch gemeinsam aufgesetzt haben mit den Partnerinnen und Partnern vor Ort, also das war ganz wichtig, dass wir wirklich gemeinsam entschieden haben, was wollen wir da denn machen, haben wir gesagt, wir wollen unterschiedliche Stimmen aus dem europäischen Raum und aus dem arabischen Raum zusammenbringen und diese hörbar machen und auch einfach stärken dadurch, dass sie vernetzt werden können. Also das ist zum Beispiel ein feministisches Festival aus Tunesien, Schufte Hunna. Wir haben mit einem feministischen Magazin aus Beirut zusammengearbeitet, Kochel, mit denen wir in Austausch gegangen sind und überlegt haben, was wir da machen wollen. Und wir haben einzelne künstlerische Positionen eingeladen. Da gibt es zum Beispiel Salma Terzi, eine ägyptische Künstlerin, die arbeitet zu Sexismus im ägyptischen Film. Ägypten hat ja eine sehr, sehr lange Filmtradition, war lange Zeit und ist immer noch sehr, sehr bedeutend im arabischen Raum für die Filmgeschichte und für die Filmproduktion. Salma Terzi hat aufgedeckt, dass in diesen Filmen sehr oft extrem sexistische Vorurteile transportiert werden, aber auch entsprechend einfach Handlungen gemacht werden oder sexistische Witze gemacht werden. Das hat sie zusammengestellt, daraus einen Film gemacht und so eine künstlerische Arbeit, eine Installation für eine Ausstellung. Und das sind Beispiele, die wir eben in diesem Festival zusammengebracht haben.
Was sind das für Frauen, die du da getroffen hast?
Ich glaube, das ist genauso wie in Deutschland. Das sind Frauen, die mit sehr unterschiedlichen Geschichten kommen. Das sind natürlich starke Frauen. Und so habe ich das auch immer erlebt. Es war aber vollkommen unabhängig davon, wo ich bis jetzt gearbeitet habe. Es gibt natürlich überall sehr starke Frauen. Die Frage ist, ob die die Möglichkeit haben, eben sich auch auszudrücken. Und ich glaube, was oft schief geht in diesen feministischen Debatten oder auch in Gesprächen über Gleichberechtigung in unterschiedlichen geografischen Regionen, ist, dass eben diese Zuschreibung sehr stereotyp vorgenommen werden und gar nicht mehr wahrgenommen wird, was eigentlich alles Frauen dazu bewegen kann oder auch überhaupt Personen dazu bewegen kann, bestimmte Meinungen einzunehmen.
Und die haben sich dann alle was zu sagen?
Die haben sich dann sehr viel zu sagen. Das war ein sehr lebendiges Festival. Dieser Austausch war wirklich sehr wichtig. Wir haben tatsächlich auch noch dann Stipendien ausgeschrieben, um die Möglichkeit zu haben, diese Personen zusammenzubringen. Ich habe ja gerade schon gesagt, oft ist es der politische Kontext, der auch nachteilig ist. Ich würde sagen, also in Ägypten oder eben auch in Tunesien oder anderen Ländern gibt es genauso viele oder einfach sehr viele starke feministische Stimmen wie auch jetzt in europäischen Ländern. In europäischen Ländern haben wir allerdings, mit der Ausnahme jetzt vielleicht von einigen mittelosteuropäischen Ländern, in der Regel einen etwas vorteilhafteren politischen Kontext. Man hat die Möglichkeit, Gelder zu bekommen, um Projekte umzusetzen. Man hat die Möglichkeit, Visa zu bekommen, um in andere Länder zu reisen. Man hat die Möglichkeit, sich auszutauschen. Es gibt einfach günstigere Bedingungen. Und diese Bedingungen haben die Personen, mit denen wir, oder auch die Frauen, mit denen wir in den arabischen Ländern gearbeitet haben, oft nicht.
Wenn man so ein feministisches Festival in Kairo organisiert, ich kann mir vorstellen, da macht man sich nicht nur Freunde damit.
Ja, das ist richtig, wollte ich gerade sagen, um es dann aber auch wieder einzuschränken, weil ich glaube, wir haben in der Tat wenig Gegenwind erlebt. Wir sind ja auf sehr offene Ohren gestoßen.
Vor Ort,
einfach mit den ganzen Initiativen, die wir ansprechen konnten. Also all die Personen, die ich genannt habe, diese KünstlerInnen, mit denen wir gearbeitet haben, die Initiativen, mit denen wir gearbeitet haben, diese Kollektive, die sind ja nicht entstanden, weil wir die eingeladen haben, sondern die gab es schon.
Und die können auch ohne Druck dann zu solchen Veranstaltungen kommen oder haben die irgendwelche Schwierigkeiten, wird da schräg geschaut oder mehr?
Also das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Das kommt auf jedes Land an. Ich habe ja jetzt Initiativen genannt in Tunesien. Die haben natürlich ganz andere Bedingungen. Tunesien ist jetzt ein also relativ liberaler politischer Kontext mit einem relativ gelungenen Prozess, jetzt auch so eben die politischen Prozesse zu gestalten nach der Revolution. In anderen Ländern sieht das anders aus. Ägypten ist ein extrem repressiver Kontext, eine Militärdiktatur, die auch entsprechend versucht, nicht alle Stimmen hörbar zu machen oder bestimmte Stimmen zum Schweigen zu bringen. Und dazu gehören natürlich auch solche Initiativen. Insofern haben diese Personen, diese Initiativen, diese Kollektive tatsächlich mit großen Problemen zu kämpfen. Sie machen das aber, und ich glaube, das ist das Wichtige, dass es sie gibt, dass sie diese Themen behandeln wollen und dass sie dafür auch Wege suchen, eben trotz dieser schwierigen politischen Kontexte das zu machen. Und das, was wir gemacht haben, ist ja also nur dem dann einen Raum zu geben oder das auf eine neue Ebene zu heben, um vielleicht neue Verknüpfungen herzustellen. Aber die Bemühungen und auch diese Ansätze, die gibt es ja immer. Ne? Ein anderes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel auch die Rolle der Frauen in der libanesischen Revolution. Wir erleben da ja gerade sehr große Umbrüche. Und ich glaube, sehr viele Anfragen auch von westlichen JournalistInnen, die dann kommen und sagen, oh Mensch, wir sehen hier jetzt so viele Frauen, die hier in diesen Protesten beteiligt sind, das wollen wir uns doch mal näher angucken. Und ich glaube einfach, für diese Frauen ist es oft sehr irritierend, dann wahrzunehmen, dass eigentlich in der westlichen Lesart sie jetzt mit dieser Revolution irgendwie auf einmal hörbar gemacht werden. Aber ansonsten wird nicht anerkannt, dass es natürlich auch im arabischen Raum sehr vieles gibt, was man hinter so Stereotypen-Debatten entdecken kann. Dass es diese Initiativen natürlich immer gibt, dass es da Frauen gibt, die für Gleichberechtigung kämpfen, dass es KünstlerInnen gibt, die entsprechend arbeiten, dass es WissenschaftlerInnen gibt, die in dem Bereich arbeiten und die auch eigene Positionen formulieren, die natürlich nochmal eine ganz wichtige ergänzende Positionen sind auch zu weißen oder eher westlich geprägten feministischen Diskursen.
Wie blicken dann Feministinnen in der arabischen Welt auf die Diskussionen, die wir hier führen, über Frauenquoten zum Beispiel in der Wirtschaft, in der Politik? Finden die das irgendwie lächerlich und sagen, wir haben ganz andere, viel massivere Probleme? Oder wie sehen die das, wie wir über Gleichberechtigung reden?
Ich glaube, Nikita Dawan ist eine Philosophin, die auch bei uns bei dem angesprochenen Festival Tashwish dabei war. Die hat gesagt, wir sitzen nicht alle im gleichen Boot. Das ist ja oft eine soziologische Annahme, die auch entsprechend formuliert wurde, dass wir im gleichen Boot sind und mit den gleichen Problemen konfrontiert sind. Nikita Dawan hat gesagt, wir haben vielleicht den gleichen Sturm, dem wir ausgesetzt sind, aber wir sitzen nicht im gleichen Boot. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Personen in Deutschland oder Frauen in Deutschland haben andere Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen, natürlich als jetzt jemand aus Ägypten. Aber jemand aus Ägypten hat auch wieder ganz andere Themen als jetzt eine Frau aus Saudi-Arabien oder aus dem Irak. Also auch da wieder die Vielschichtigkeit anzuerkennen, das ist wichtig. Und mit diesem Blick werden dann eben auch die Diskussionen in Deutschland verfolgt. Ich glaube, was schwierig ist, dass dann auch von Frauen in der arabischen Region oft erwartet wird, dass sie sich jetzt zuständig fühlen für Themen in der deutschen Öffentlichkeit, die wir mit dem arabisch-muslimischen Raum verbinden. Also ein Beispiel wären die Übergriffe von der Silvesternacht in Köln oder die Diskussion um das Kopftuch in Deutschland. Kopftuch ist hier ein zentrales Thema in der öffentlichen Diskussion. Es ist eine Fokussierung auf ein Kleidungsstück, den viele Frauen in der arabischen Region, glaube ich, nicht so nachvollziehen können. Es gibt in der arabischen Region viele Frauen oder in der muslimischen Region viele Frauen mit Kopftuch. Es gibt sehr viele ohne. Es gibt sehr viele mit unterschiedlichen Kopftüchern. Und es gibt sehr, sehr viele Frauen mit sehr vielen unterschiedlichen Gründen, das Kopftuch umzubinden. Das kann ein politisches Statement sein in einem repressiven, säkulären Regime, dass man sich gegen das Regime stellen möchte und einfach diese religiöse Zugehörigkeit zum Ausdruck bringen möchte. Das kann ein Zeichen sein, einfach sich abzugrenzen oder auch umgekehrt sich zugehörig fühlen zu wollen. Das kann ein Zeichen sein, dass man sich damit einfach bestimmte Freiheiten erkauft, indem man sagt, so, dann mache ich eben das Kopftuch auf, dann habe ich an der Front zum Beispiel Ruhe. Das kann Klimagründe haben, weil es einfach sehr heiß ist und vielleicht auch angenehmer oder auch eben nicht angenehmer, dass man das deswegen auch ablegt. Also kurz, es gibt sehr, sehr viele Gründe. Und das ist aber kein zentrales Thema in der arabischen Region. Es wird, wie ich das jetzt erlebt habe, eigentlich nicht über das Kopftuch gesprochen, weil es auch nicht interessant ist oder weil es viel interessantere Fragestellungen gibt, nämlich die Frage, eben welche Machtdynamiken führen denn dazu, dass Frauen bestimmte Möglichkeiten haben oder eben nicht haben? Welche politischen Weichenstellungen brauchen wir, damit wir Mitsprache erreichen können? Welche sexistischen, patriarchalischen Strukturen gibt es in der Gesellschaft, mit denen man sich auseinandersetzen muss? Welche Klimagerechtsaspekte gibt es? Ne? Frauen zahlen in vielen Fällen und das vor allem auch in der arabischen Region, die natürlich noch stärker von Trockenheit und so weiter betroffen ist, zahlen Frauen eher den Preis für Klimaveränderung oder eben auch dann auch Verschärfungen von Gerechtigkeitsfragen durch Klimaveränderung. Das sind alles Fragen, die viel, viel wichtiger sind.
Wie gleichberechtigt sind Frauen heute? Das ist unsere Frage hier in diesem Podcast. Wie würdest du die beantworten für die arabische Welt?
Ich habe schon angesprochen, von Tunesien bis Ägypten bis Saudi-Arabien ist die Situation sehr unterschiedlich. Was ich wichtig finde, ist, dass es viele Frauen gibt, die für Gleichberechtigung kämpfen. Und das ist in vielen Ländern der Fall. ich sehe viele Aspekte in der arabischen Region mit großer Sorge. Wir haben über die sexuelle Belästigung gesprochen und einfach auch über die Beschränkungen, die Frauen im Alltag haben. Ich gucke aber mit genauso großer Sorge in die Machtstrukturen in der Filmbranche zum Beispiel, in europäischen Ländern oder auch in Amerika. Ich gucke mit genauso großer Sorge nach Mittelosteuropa, wo wir politische Führungen haben, die sehr stark an der Schraube drehen und gewisse politische Errungenschaften und Errungenschaften im Sinne der Gleichberechtigung auch rückgängig machen wollen. Und würde mir wünschen, dass wir vor diesem Hintergrund mehr Allianzen schaffen über geografische Stereotype, Zuschreibungen hinaus, um dann auch wirklich bessere Situationen, mehr Gleichberechtigung zu erreichen.
Sagt Johanna Keller. Sie hat beim Goethe-Institut die Kulturarbeit für den arabischen Raum geleitet. Das war der Weltspiegel-Podcast. Weltfrauentag. Wie gleichberechtigt sind Frauen heute? Redaktion Brigitte Abold, Eva Korell und Laura Hautkamp. Am Mikrofon Björn Darke.